und haben davon gesprochen, dass es über die Gnade das ganze Buch geht. Und so lernen wir hier auch Leben aus Gnade. Und um dieses machen zu können, was braucht eine Gemeinde? In 1. Korinther 3, Vers 6, und könnt ihr helfen, das weitermachen, und es ist auch noch nicht auf den Bildschirm für die Leute zu Hause. In 1. Korinther 3, Vers 6, dort steht, dass Paulus geschrieben hat, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Und all das geschah durch das Wort. Das ist, was Paulus verkündigt hat, das ist, was Apollos gegeben hat, und das ist, was Gott gebraucht hat, um Wachstum in diesen Gemeinden hervorzubringen. Und so schreibt Paulus auch diesen Brief, damit die Gemeinde auf Kreta gesund wächst und Frucht hervorbringt. Und diese Frucht wiederum ist dann ein Zeugnis für Gottes Wirken, das dann wiederum als Saat für andere dient. Dass sie quasi sehen und sagen, okay, hier war diese Person und die hat jetzt das Evangelium gehört. Die hat das Evangelium angenommen und ich sehe, dass jetzt dort eine Frucht daraus entstanden ist. Eine Frucht, die anders aussieht als das, was vorher da war. Statt dass sie schnell explodieren, sind sie jetzt demütiger und ruhiger. Statt dass sie sich immer abfällig über andere äußern, erbauen sie jetzt. Und wenn man diese Veränderung sieht, dann ist das ja wieder eine Ermutigung für andere zu sagen, was diese Person hat, das möchte ich auch haben. Und das kann dann wieder die Saat sein, die Gott gebraucht, um andere zu sich zu ziehen. Und so, die Gemeinde braucht ein klares Zeugnis. Und wir wollen aus Titus 1 zwei Voraussetzungen sehen für dieses klare Zeugnis. Titus Kapitel 1, und ich lese einmal die Verse 5 bis 8. 5 hatten wir letztes Mal schon, aber wir wiederholen das als Anfang hier. Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, so wie ich dir geboten hatte. Wenn jemand untadelig ist, Mann einer Frau, gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder aufsässig sind. Denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht dem Wein ergeben, nicht Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig und enthaltsam. Paulus beginnt hier, nachdem er gesagt hat, okay, ich habe dich in Kreta gelassen, weil da noch Sachen mangelten. Und er beginnt dieses mit den Voraussetzungen eines Ältesten. Denn wer wir sind, ist wichtiger als was wir tun. Er beginnt mit den Charaktereigenschaften und sagte, hier ist was jemand, der leitet, was in seinem Leben da sein muss. Nun, wenn du dir die Liste ansiehst, das sind eigentlich Eigenschaften, die in jedem Christen da sein sollen. Aber er sagte, für jemanden, der in der Gemeinde leitet, für einen Ältesten, ist dieses Voraussetzung. Das heißt nicht, und das ist ganz wichtig, das heißt nicht, dass es Voraussetzungen sind für jemanden, um Christ zu werden. Wir werden Christ alleine durch Glauben an Jesus Christus. Ich sage häufig diesen Spruch, jeder kann kommen, wie er ist, aber keiner soll bleiben, wie er war. Wir kommen, egal was wir vorher erlebt haben, egal wie wir gelebt haben, egal was wir verbockt haben, völlig egal, Christus nimmt jeden auf. Das war ihm sogar von den Schriftgelehrten vorgeworfen worden. Was, du gibst dich mit den ganzen Sündern und Zöllnern ab? Weißt nicht, was das für Leute sind, was die so treiben, gerade nachts? Ja, aber er sagte, ja, ich bin noch nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, sondern Sünder. Die brauchen den Arzt. Und deswegen, jeder kann absolut kommen. Fühl dich nicht, dass du sagst, ja, die anderen, die sind immer so, die sehen immer so heilig aus, wenn sie in den Gottesdienst kommen. Ja? Darum geht's nicht. Jeder kann absolut kommen, wie er ist. Aber, sagte, wenn jemand jetzt diese Gemeinde leitet, dann muss dort eine Veränderung schon sichtbar sein, dass Leute erkennen können, Christus macht einen Unterschied. Es ist nicht, wir erzählen uns einfach nur irgendwelche Geschichten und bleiben dieselben, sondern Gott möchte, dass wir verwandelt werden. Denn es geht nicht darum, wer besonders talentiert ist, sondern dass wir treue Diener sind. Und die erste Qualifikation, die er hier erwähnt, ist quasi als Überschrift gemeint. Er fängt an und sagt, wenn jemand untadelig ist. Gemeint ist nicht, dass jemand vollkommen sein muss. Aber es darf nicht berechtigte Vorwürfe geben, zu sagen, ja, dem kann man sowieso nicht vertrauen. Ich meine, wenn das in der Bevölkerung bekannt wäre, der lügt und betrügt bei seiner Arbeit sowieso immer, ja, wie wollen wir ihm dann vertrauen, wenn er Gottes Wort weitergibt? Die Gemeinde soll ein Zeugnis der verändernden Gnade sein. Und dies muss am Leiter besonders auch erkennbar sein. Und dann führt er dies hier auf, wie dieses aussieht. Er sagt als erstes, Mann einer Frau, oder wörtlich, er muss ein Eine-Frau-Mann sein. Das ist mehr als, er soll verheiratet sein. Es ist, seine Treue und Hingabe muss ohne Zweifel sein. Alle müssen wissen, da ist seine Frau und er ist treu zu ihr, er liebt sie und das muss zweifelsfrei da sein. Weil sonst macht man sich angreifbar für irgendwelche Ideen, die Leute haben. Und dann fährt er fort und sagte, nach dieser Übersetzung, gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder aufsässig sind. Also die Kinder, wenn vorhanden, die dürfen nicht rebellisch sein. Hier steht gläubig, und ich glaube, eure meisten anderen Übersetzungen sagen auch gläubig. Ich glaube, die bessere Übersetzung ist treu. Weil, wenn du den weiteren Zusammenhang liest, er sagt ja, die nicht eines ausschweifenden Lebens, nicht einer Rebellion, nicht diese Ausschweifung ist eigentlich Betrunkenheit. Also die nicht dafür bekannt sind, die gehen immer hin und machen irgendwie Partys und tun nie, was die Eltern wollen. Wieder gemeint ist nicht Perfektion. Er sagte, er muss erkennbar sein, dass seine Familie ihm auch folgt. Es geht hier um den Charakter des Vaters, nicht so sehr den persönlichen Glauben der Kinder. Natürlich wünschen wir das für all unsere Kinder, dass auch sie zum Glauben kommen. Aber niemand kann irgendjemand anders dazu zwingen, gläubig zu sein. Du kannst ja nicht hingehen und Arm umdrehen und sagen, du bist jetzt gläubig. Funktioniert nicht, sondern stößt sie eher ab. Ja, aber es muss so sein, dass da dieses Vertrauen da ist. Oder so ausgedrückt, der Mann soll seiner Familie so vorstehen, dass er von allen Mitgliedern respektiert und seine Anleitungen auch befolgt werden. Eine Ältesten, eine Pastorenfamilie ist nicht besser als irgendwelche andere. Aber sie steht unter größerer Beobachtung. Du kannst es dir so vorstellen, haben wir das? Mild, mein Dings will wieder nicht. Wie beim Aquarium. Ja, und in gewisser Weise sind wir als Christen alle so. Die anderen stehen draußen und schauen rein und sehen dann, wenn es wieder zu viele Algen gibt oder was die Fische da so den ganzen Tag anstellen. Okay? Und gerade wenn wir sagen, Christus hat mich verändert, was du vorher von mir kanntest, das bin ich nicht mehr, dann schauen sie rein und sagen, ja, sieht man das denn auch? Jeder kann mir tagelang davon erzählen, was Tolles du erlebt hast und wie du verändert bist. Aber ich will Beweise dafür haben. Sonst kann ich es einfach so nennen. Aber Veränderung muss sichtbar sein. Und diese Wichtigkeit wird noch einmal betont in Vers 7. Fängt wieder an mit denn. Hier ist die Begründung. Denn der Aufseher muss untadelig sein. Das hatten wir schon. Ja, aber er betont das hier und sagt, untadelig sein als Gottes Verwalter. Ein Verwalter ist nicht der Eigentümer. Er führt nur die Aufsicht während der physischen Abwesenheit des Eigentümers. Und Jesus hat dieses Gleichnis dann, oder ist in einem Gleichnis auch aufgegriffen und hat gesagt, ja, da ging ein Eigentümer weg und hatte seinen Verwaltern dann verschiedene Talente, also das waren Geldsummen zu der Zeit, hat das denen überlassen und gesagt, ich möchte, dass du damit handelst während meiner Abwesenheit. Ich gebe dies hier dir nicht und sage, das ist jetzt deins, sondern es ist meins, aber ich vertraue es dir in dieser Zeit an. Und mit allem, was du und ich haben, wir sind Verwalter. Komplett alles. Die Gesundheit. Wir sollen sie nicht einfach so schnell es geht kaputt machen, sondern wir sollen sie verwalten als das von Gott gegeben. Unser komplettes Eigentum. Woher haben wir das? Ja, jemand ist arbeiten gegangen. Gut. Wer hat die Gesundheit zum Arbeiten gegeben? Wer hat die Arbeitsstelle gegeben? Ja, so alles ultimativ kommt von Gott. Er hat uns auch noch erkauft durch das Blut seines Sohnes und von daher, wir sind sein und dann, es gehört ihm. Nun, er sagt nicht, du darfst es nicht anfassen. Er gibt es uns, um es zu gebrauchen, aber zu gebrauchen in seinem Sinne. Das Gleiche gilt übrigens auch für Familienangehörige, für Kinder, für Freundschaften. Die sind uns für eine Zeit lang anvertraut. Sie gehören nicht uns. Jeder versteht, wenn du sagst, das ist mein Kind. Ja, also das ist ruhig so brauchen und nicht sagen, das ist Gottes Kind, das er mir für 18 Jahre anvertraut hat. Wir alle wissen, was gemeint ist. Aber es soll in unserem Kopf klar sein, auch dieses ist nicht meins zum Festhalten. Dieses ist nicht meins, damit ich mich damit rühmen kann. Gott hat mir diese Person in die Familie gegeben, um sie auf den Herrn hinzuweisen, um sie durch unser Leben auch prägen zu lassen von Gottes Gnade. Wir sind Verwalter. Der Aufseher muss untadelig sein als Gottes Verwalter. Und so ist es auch mit der Gemeinde. Und auch hier, es ist nicht meine Gemeinde, sondern Christi Gemeinde, in der erst Jeff und jetzt Christian und ich dienen als Verwalter. In dem Sinne zu sagen einfach, wir schauen, was Gott gesagt hat und wir geben einfach nur das weiter, was er uns in seinem Wort sagt. Und dann folgt hier, dass eine Reihe von Eigenschaften, sowohl positiv als auch negativ, einander gegenübergestellt werden, was diesen Verwalter ausmachen bzw. nicht ausmachen soll. Wenn du nochmal schaust in Vers 7 und 8, hast du erstmal die Nicht-Eigenschaften, was nicht ihn charakterisieren soll. Nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, sondern auf der anderen Seite gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, enthaltsam. Nun, ich werde nicht auf alle Einzelheiten dieser Liste konkret eingehen, aber man kann das sehr gut zusammenfassen, indem ein Mann Gottes nicht für sich und seine Interessen lebt und das einfach mit aller Macht durchsetzt, sondern selbstbeherrscht für den Herrn lebt. Wenn du doch mal hinschaust, okay, er ist nicht eigenmächtig, er benutzt nicht seine Position, um seine Interessen durchzusetzen. Er ist nicht jähzornig. Irgendjemand hat mich schief angeschaut oder irgendwas passt mir nicht und ich flippe gleich aus. Er ist nicht dem Wein ergeben, also nicht alkoholabhängig, nicht ein Schläger, das passt mir nicht und ich äußere das gleich auch physisch, körperlich. Nicht da drin um des Gewinnes willen. Dann vertrauen mir vielleicht Leute mehr mit Geld oder so. Er sagte, wenn das der Fall ist, das kommt früher oder später raus. Und wir schaden damit, weil wir Verwalter sind. Wir schaden damit nicht nur uns selber, das auch, aber vor allen Dingen unserem Herrn. Und wir sollen uns eben sehen, sehe dich als Verwalter. Wie gesagt, jeder kann anfangen, wo er ist. Und es ist mir, das habe ich neulich einem Bruder hier aus der Gemeinde gesagt, es ist mir viel wichtiger, in welche Richtung du gehst, als wo du stehst. Es ist uns viel wichtiger, dass wir Schritte in die richtige Richtung machen. Selbst wenn du sagst, ich komme gerade aus unheimlichen Problemen und ich habe so viele falsche Entscheidungen getroffen, aber ich habe mich entschieden mit Gottes Hilfe. Ich will ihn beim Wort nehmen. Ich will seinem Wort vertrauen. Ich will das umsetzen, was sein Wort sagt. Und jetzt bin ich vielleicht noch bei weitem nicht da, wo jemand anders ist. Aber ich gehe in die Richtung zu Christus hin. Als jemand, der vielleicht ein sehr respektiertes Leben führt, aber immer mehr ein bisschen Kompromisse macht und weiter vom Herrn weggeht. In welche Richtung geht unser Leben? Und er sagt, für jemanden, der jetzt andere anleiten will, der muss eine Strecke des Weges gegangen sein. Deswegen untadelig. Nicht vollkommen. Aber zu sagen, okay, man kann ihm nicht vorwerfen, dass er immer noch ist, was er von Anfang an war. Man kann ihm nicht vorwerfen, dass man nicht sehen kann, dass Gott in seinem Leben wirkt. Und dann eben das Positive. Er soll gastfrei sein. Wortwörtlich Fremde liebend. Ja, also er soll offen sein, auch für andere, für Gäste, die dazu kommen. Nicht sagen, ich habe meinen Freundeskreis und alle anderen, schönen Dank, ich habe genug, ich brauche nicht. Ja, sondern er soll offen sein, das Gute liebend, besonnen, gerade in Worten und Entscheidungen, dass er sich's erst überlegt und nicht einfach aus dem Bauch heraus und unüberlegt handelt. Gerecht, heilig und enthaltsam. Man darf eben seine Position und das Vertrauen nicht missbrauchen, sondern sie nur im Sinne Jesu einsetzen. Und wie gesagt, das sollte unser aller Ziel sein, unabhängig davon, ob Gott dich jetzt jemals in einer Leitungsfunktion in der Gemeinde haben möchte oder nicht. Aber so reflektieren wir dann unseren Herrn. So war Christus. Ja? Oder ich meine, wenn du ans Leben Jesu denkst, und ich habe vor, vermutlich Ende des Jahres anzufangen, durch ein Evangelium durchzupredigen, dass wir wirklich das Leben Jesu einmal komplett sehen können. Aber wenn du an ihn denkst, war er eigenmächtig? Hat er immer seine Autorität ausgenutzt? Hast du je gesehen, wo er explodiert ist und die Leute angeschrien hat, außer sich war vor Wut? Dass er betrunken war oder andere geschlagen hat? Bei weitem nicht. Dass er es um des Geldes willen gemacht hat? Nee, das war nur einer seiner Jünger. War er aufnehmend für Fremde? Hat er das Gute geliebt? Ja, all diese Eigenschaften. Sie haben ihn vollkommen charakterisiert. Und wir sollen verwandelt werden in sein Ebenbild. Warum ist das so wichtig? Und helf mir nochmal ein weiter hier. Ich nenne es so, Leute lesen nicht die Bibel, aber sie beobachten die Bibelleser. Leute, die den Herrn nicht kennen, die lesen nicht in ihrer Bibel. Wenn sie eine haben, ist sie irgendwo verstaubt im Schrank. Aber sie schauen schon auf diejenigen, die behaupten, der Bibel zu folgen. Und beobachten, wie bei unserem Aquarium, beobachten, setzen sie dieses um. Leute bilden sich ihre Meinung über den christlichen Glauben anhand meines Vorbildes. Dies soll jetzt nicht ein Druckmittel sein, sagen, du musst dich jetzt benehmen. Ja, wenn nicht, was werden die Leute denken? Aber es soll uns schon die Verantwortung bewusst machen. Wir repräsentieren Christus. Und schließlich geht es darum, unserem Herrn Ehre zu machen. Wir lesen in 1. Korinther 9, ab Vers 24, benutzt Paulus das Bild eines Athleten. Und er sagt, 1. Korinther 9, Verse 24 bis 27, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen. Wir aber einen unvergänglichen. Ich laufe nun so, nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selbst verwerflich werde. Und Paulus kennt das Konzept von Olympischen Spielen, von Wettkämpfen. Was ist daran besonders? Deswegen habe ich dieses Bild auch mit den Flaggen im Hintergrund gemacht. Wenn du bei den Olympischen Spielen oder bei Europa- oder Weltmeisterschaften teilnimmst, du repräsentierst nicht nur dich selber, sondern dein Land. Und das war damals genauso. Wenn die ihre Spiele hatten, sie haben ihre Region repräsentiert. Und deswegen waren sie dann, wenn sie gewonnen haben, hoch geehrt. Oder teilweise, damals haben sie ihr Leben verloren, wenn sie verloren haben. Ja? Du repräsentierst unser Land. Und du und ich repräsentieren unseren König. Du lebst nur, nicht nur für dich selber. Als Kind Gottes, als Christ, sind wir Repräsentanten, sind wir Verwalter Christi. Und Paulus sagt, ich reiße mich zusammen, ich zerschlage meinen Leib, also nicht ich schlage mich selber mit irgendwelchen Sachen, wie dann einige das interpretieren, sondern ich gebe meinen fleischlichen Wünschen, ich gebe denen nicht nach, damit ich nicht verwerflich werde, damit ich untadelig bleibe, damit keiner sagen kann, ja, der hat so gepredigt, aber schau mal sein Leben an. Ja, der sagt immer, sei enthaltsam, aber selber, wie schaut's in seinem Leben aus? Und Paulus sagt, schreibt das Titus. Da ist jetzt eine junge Gemeinde. Die ist entstanden auf der Insel Kreta zwischen jeder Menge Götzendienst. Aber ich möchte, dass diese Ex-Götzendienstler, dass diese jetzt zum Glauben kommen und dass sie so verwandelt werden, dass man jetzt eine solche Eigenschaft bei ihnen sehen kann. Und dazu braucht es, dass Leute mit gutem Beispiel vorangehen. Das ist Voraussetzung Nummer 1. Voraussetzung Nummer 2. Die Gemeinde braucht gesunde Lehre. Und wir lesen weiter ab Vers 9 bis 16. Der an dem festhält, der an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Denn es gibt viele Aufsässige, hohle Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, denen man den Mund stopfen muss, die ganze Häuser umkehren, indem sie um schändlichen Gewinnes willen lehren, was sich nicht geziemt. Es hat einer von ihnen, ihr eigener Prophet, gesagt, Kreter sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie im Glauben gesund seien und nicht auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen achten, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist gar nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn. Sie sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewehrt. Direkt nach den Charaktereigenschaften, die Paulus hier an Anfang gesetzt hat, zu sagen, okay, das ist, was in Kreta, in dieser jungen Gemeinde noch nötig ist, geht er über zu der Treue in der Lehre. Gott wusste, dass es Fälschungen geben würde und hält es für unerlässlich, geistliche Aufseher zu haben. Denn schon immer mischten sich einige Leute den eigenen Glauben zusammen, der aber die Lehre verdreht. Wenn er sagt in Vers 10, gibt Aufsätzige, Schwätzer und Betrüger, die dann im nächsten Vers die ganze Häuser umkehren und lehren, was sich nicht geziemt. Und es ist nicht unsere Aufgabe, diese Personen anzugreifen, aber auch nicht erlauben, ihre Meinung, ihre Lehren zu vertreten. Ja, Vers 11, den man den Mund stopfen muss. Ja, nicht wieder, um den eine auszuwischen, sondern zu sagen, das, was Gott erreichen möchte, die Veränderung, die er erreichen möchte, die funktioniert nur durch Christus und dem Befolgen von seinem Wort. Wenn jetzt aber jemand was anderes lehrt, dann wird das nicht funktionieren. Und damit wird einmal was der Inhalt, was Leute glauben, verdreht, und damit wird ihm die Kraft genommen, weil es dann eben nicht mehr Gottes Wirken ist. Und dann wird es diese Veränderung nicht geben. Deswegen ist dieses nicht irgendwie eine Knechtschaft zu sagen, ja, du musst exakt so leben, sondern es ist, wir wollen Gottes Kraft zur Veränderung erleben, aber dazu ist es notwendig, dass wir auch seine Anweisung befolgen. Ein Pastor muss also die Fähigkeit haben, jede Aussage am Wort zu prüfen und wo nötig zu korrigieren. Er sagte dann Vers 9, der an der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, mit der gesunden Lehre zu ermahnen. Und dieses Ermahnen ist sowohl ein zu ermutigen, als auch zu konfrontieren, als auch die Widersprechenden zu überführen. Die Widersprechenden sind hier jeder, der irgendwas anderes behauptet. Er muss also die Fähigkeit haben zu sagen, okay, da kam gerade ein Zeuge Jehova, er hat das gesagt. Stimmt das mit der Schrift überein? Nee, das ist, was die Schrift sagt. Hier ist jemand, der behauptet, man muss einfach nur irgendwelche tieferen Erkenntnisse haben. Okay, na, was sagt die Schrift dazu? Konstanz ist wichtiger als Kreativität. Denn unsere einzige Autorität und Kraftquelle ist die Schrift. So, es kommt nicht darauf an, wer ist hier der beste Redner. Paulus ist nach Korinth gegangen, wo sie damit angegeben haben, wer hier der beste Redner ist. Und er sagte, ich kam zu euch in Schwachheit, nicht in Redegewandtheit. Und so wie Paulus schreibt, der war ganz schön redegewandt. Ja, der hätte das machen können. Der hatte mit die beste Ausbildung. Und er sagte, ich will nicht, dass ihr euch überreden lasst, einfach weil ich das so toll ausgedrückt habe. Und er sagte, ich möchte, dass ihr den Inhalt, dass der euch überzeugt und dass ihr diesem vertraut. Und die Kreter hier, die hatten einen schlechten Ruf. Deswegen bin ich dem Herrn so dankbar, dass ich das nicht in Kreta predigen muss. Ja, also sie sind immer Lügner, böse Tiere, faule Bräuche, das Zeugnis ist wahr. Okay, anscheinend zumindest zu der Zeit, beziehungsweise das war ein, er sagt, einer von ihnen hat das gesagt. Es war ein kretischer Dichter, das hat man gefunden, 600 vor Christus, der dieses behauptet hat. Ja, meine eigenen Landsleute sind so. Okay, nun kann man sich wunderbar über Kreta auslassen, aber dazu steht das nicht da. Okay, aber ihr Ruf war nicht gut. Die sind faul, die sind wild und die sind ungehorsam. Aber was wäre oder was sind die Vorurteile gegenüber uns Deutschen? Ja, wie charakterisieren andere uns? Die sind so, immer alles in Besitz nehmen und sie sind ganz penig und wissen alles immer besser und ganz genau. Egal, was es sein mag. Hier ist die Frage. Sehen Menschen an dir mehr Christus oder mehr Deutsch oder mehr Russisch oder mehr was auch immer die Herkunft? Okay. Aber können sie sagen, hier ist eine Veränderung, bei der er besteht darauf und sagte, diese sollt ihr ermahnen. Diese Leute waren ja Kreter per Abstammung. Ja, sie waren geborene Kreter. Aber das, was die Leute über die Leute aus Kreta dachten, die Vorurteile, die bestanden, die sollten nicht sich auf die Gemeinde übertragen. Das ist so eine kretische Gemeinde, dem kannst du sowieso nichts vertrauen. Ja, die machen sowieso nie was, die liegen da immer nur rum und tun nichts. Okay? Ist unsere Gemeinde mehr deutsch oder mehr christlich? Ist unsere Gemeinde dadurch charakterisiert, dass Leute sehen können, das sieht aus wie Christus? Das ist genau, was er hier gesagt hat. Deswegen, der Leiter, der darf nicht faul sein. Der darf nicht jähzornig sein. Der darf nicht dem Alkohol hingegeben sein. Der darf nicht explodieren und Leute schlagen. Das würde mehr vielleicht seine Herkunft repräsentieren, aber das repräsentiert nicht Christus. Und er sagte, ihr braucht diese Lehre und Vers 13, aus diesem Grund weise sie streng zurecht. Lass das nie durchgehen. Lass es nie als Erklärung dienen. Aber ich komme aus Kreta, wir sind halt so. Ja? Leute waren alles Mögliche. Und es ist nie eine Entschuldigung. Ja, das ist halt mein Temperament. Das ist meine Kultur, das ist meine Art. Aber wenn du in Christus bist, bist du eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Es kann ja sein, dass du so warst. Und das ist doch ein wunderbarer Punkt zu sagen, ja, ja, genau, so war ich. Aber ich bin nicht mehr so und ich muss nicht mehr so leben. Und Leute sollen das sehen können. Und wo ein Verhalten nicht mit der Schrift übereinstimmt, lass es uns vom Wort her korrigieren lassen. Dies kann aber nur geschehen, wenn man sich weder in Spekulation verliert, noch auf Regeln pocht. Schau mit mir nochmal auf Vers 14. Nicht auf jüdische Fabeln oder Gebote von Menschen achten, die sich von der Wahrheit abwenden. Hey, was ist das? Hey, die Fabeln sind, wenn man irgendwie versucht, etwas in einen Text hineinzulesen. Und ich habe es so formuliert, glaube ich, kommt hier. Wir werden nicht verändert durch irgendwelche versteckten, tiefe Entdeckungen in der Schrift, noch durch größere Anstrengungen, Gott zu gefallen, sondern nur durch die Erneuerung in Christus. Nicht durch jüdische Fabel, nicht durch sagen, oh, da steht das Wort drin und das ist auf Hebräisch dieses und das hat dann diese Bedeutung und das hat diesen Zahlenwert und deswegen dieses und jenes und sie meinen, irgendwelche Bedeutung daran zu lesen. Vielleicht hast du mal gehört von dem Bibelcode, wo sie das alles irgendwie in Zahlen verändert haben und meinen darin Sachen zu sehen, die nie und nimmer da drin stehen. Ja? Völliger Unsinn. Er sagte, dadurch kommt keine Veränderung. Dann meint jemand irgendwie, ich habe da eine Erkenntnis und die hat noch nie jemand in der Schrift gesehen. Vermutlich, weil sie nicht drin war. Ja? Aber dann sagt er, oder durch Gebote von Menschen. Das ist dann quasi das andere Extrem, wo dann jemand sagt, ja, du darfst dies nicht und du darfst das nicht und du darfst das nicht und genau so musst du es machen. Und wenn du an all diese Regeln hältst, dann wirst du ein guter Christ. Er sagte, nein, das funktioniert auch nicht. Es ist nicht, wie gut du bist und wie gut du dich zusammenreißen kannst, sondern was Christus bewirken kann, wenn wir ihn wirken lassen. Alles andere lenkt von der Wahrheit ab und von der verändernden Gnade Christi. Und wir können es nicht verändern, denn in uns, sagt die Schrift, wohnt nichts Gutes. Wir werden nur rein durch die Vergebung, die in Jesus Christus ist, nicht durch irgendwelche eigenen Rechtfertigungen. Er sagt in Vers 15, den Reinen ist alles rein, die gereinigt sind. Den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. Also sie versuchen es dann zu rechtfertigen. Lebst du es manchmal mit Menschen? Statt zu sagen, ja, tut mir leid, hier habe ich gesündigt, hier habe ich verkehrt gehandelt, zu sagen, ja, das habe ich nicht so verstanden, tut mir leid, es war nicht meine Schuld, jemand anders hat seine Arbeit nicht getan und all solche Sachen. Okay? Und sie versuchen das dann sauber zu machen. Ja, es ist vielleicht ein bisschen so, ja, wieso, die Hand ist doch sauber. Das ist Definitionssache, vielleicht war sie tatsächlich vorher noch dreckiger. Okay, aber Gott erklärt Reinheit nicht, indem er sagt, naja, ich sehe da irgendjemanden, der noch dreckiger ist. Aber das ist genau wie Menschen sind. Ich bin ja nicht so schlimm wie irgendjemand anders. Aber Gott sagt, mich interessiert nicht, ob es irgendjemand irgendwo gibt, der noch dreckiger ist. Meine Frage ist, bist du rein? Und rein ist nicht ganz gut und nett, sondern rein ist gereinigt, desinfiziert, ja, vollkommen gereinigt durch das Blut Christi. Diese Veränderung soll sich dann in den Werken und in dem Verhalten widerspiegeln. Denn darin zeigt sich die Kraft des Evangeliums. Matthäus 7, Verse 15 bis 20. Jesus sagt hier in der Bergpredigt, hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von Dorntrauben oder von Disteln Feigen, so bringt jeder gute Baum gute Früchte. Aber der faule Baum bringt faule oder schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Es ist relativ eindeutig, bei diesem Baum zu erkennen, was für eine Art von Baum das ist, weil er Frucht hervorgebracht hat. Okay. Er sagte, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Was kommt bei uns raus, wenn man uns ein bisschen piept, wenn wir provoziert werden? Kommen Nadeln raus? Kommen Stiche raus? Oder kommt eine süße Frucht dabei heraus? Woran entscheidet sich das? Es entscheidet sich daran, in dem, was drin ist. Keiner von uns hat so viel Selbstbeherrschung, dass immer nur Gutes rauskommt, wenn du immer wieder provoziert wirst. Das schafft keiner. Aber das ist auch nicht die Botschaft. Die Botschaft ist, wenn Christus uns verändert hat, dann können wir erkennen und sagen, ich weiß, ich schaffe das nicht. Gott, hilf mir. Hilf mir, in dieser Situation auch richtig zu reagieren. Und du kannst helfen, dass ich für meine Feinde beten kann. Dass ich die Feinde liebe. Dass ich denen Gutes tue, die uns Böses wollen. So sollen wir an der gesunden Lehre festhalten, danach leben und es wird Früchte tragen. Wir können die Vergangenheit nicht ändern, sollte ich auch kommen, aber wir können uns verändern lassen. Das Leben ist nicht ein Videospiel, wo du einfach sagen kannst, okay, ich fange von vorne an. Ja, neues Leben. Aber Gott ist gnädig und löscht die Vergehen. Okay. Es ist nicht, ich mache einfach irgendwas und wenn es nicht klappt, kann ich es zurückdatieren. Wir haben Konsequenz, wir haben Folgen. Aber Gott sagt, okay, was auch immer war, wenn wir unsere Sünden bekennen, er ist treu und gerecht und reinigt uns, er wäscht uns, er löscht alles, was vorher war. Und er gibt uns eine neue Gelegenheit, die neue Kraft dazu. Aber das funktioniert nur, wenn wir uns auch vom Wort zurechtweisen lassen und das dann bekennen, das bereinigen. In Epheser 5, Verse 11 bis 13 steht, habt nichts gemein ist gemeinsam, mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. Alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durchs Licht offenbar. Gott möchte, dass wir sein Wort als Lichtquelle nehmen und es auf unser Leben anwenden und sagen, okay, Gott, hier ist, was du sagst. Habe ich heute so gehandelt? Oder Gott, wie möchtest du, dass ich morgen reagiere auf das, was kommen wird? Dass wir uns leiten lassen von diesem Wort. Dies kann durchs persönliche Lesen der Bibel geschehen, durch Predigten, auch durch Gespräche mit anderen Geschwistern. In Matthäus 18, 15 wird dieses gleiche Wort für überführen gebraucht, dass du zu jemandem hingehst und ihn überführst zwischen euch beiden alleine. Und was ist das Ziel des Ganzen? Das hatten wir in Titus 1, Vers 13, am Ende des Verses. Da steht, nachdem es steht, aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie im Glauben gesund seien. Ja. Gott möchte, dass wir im Glauben gesund sind. Und dieses Wort gesund ist, wo wir das Fremdwort für Hygiene hier haben. Ja. Und wieder, es reicht nicht einfach zu sagen, ich bin ja sauber, sondern, dass Gott uns wirklich verändert hat. Nicht einfach zu sagen, ich kenne Gott, wie es in Vers 16 steht. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn. Ich kann nicht einfach sagen, ja, es ist alles in Ordnung und verändere dabei Gottes Maßstab. Ja, dann wird Jesus sagen, nee, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter, nach Matthäus 7, 21 bis 23. Paulus schreibt dieses und sagt, ich möchte, dass ihr eine Gemeinde seid, dass ihr auf Kreta ein Licht seid, dass ihr ein Zeugnis seid von der verändernden Gnade. Ich möchte, dass eure Leiter das verkörpern und ich möchte, dass ihr in der Lehre das vertretet. Wenn du dir nun diese Beschreibung anschaust, dann soll es dich nicht entmutigen. Dann soll es nicht sein und sagen, nicht je zornig, kein Schläger, nicht Gewinn nachgehen, Gastfrei, gute Liebende, besonnen, puh. Das ist nicht, was er möchte. Selbst wenn du sagst, im Moment, sieht nicht besonders gut aus. Was er möchte, ist, dass wir stattdessen beten und sagen, Gott, mache mich zu so einem Menschen, der charakterisiert ist von Gottes Gnade. Denn wer hat das geschrieben? Gott hat es inspiriert. Paulus hat es geschrieben. Er war nicht immer charakterisiert von Gnade. Er sagte, ich bin am wenigsten wert von allen, denn ich habe die Gemeinde, ich habe die Kinder Gottes verfolgt. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Es ist nicht, was das vorige Leben war. Es ist nicht, was wir alles schon mal gemacht haben. Es ist, was Christus aus dir und mir jetzt macht. Und er sagte, Gemeinde, ihr könnt gesund sein. Ihr könnt im Glauben wachsen. Ihr könnt zu solchen Personen werden, die dadurch charakterisiert werdet. Das ist Gottes Ziel und er wird es bewirken. Und dafür schreibt er diesen Brief. Und dafür machen wir diesen Brief durch, damit Gott das in dir und mir bewirkt, dass die Freie Baptistengemeinde Nürnberg dafür bekannt ist, die Leute, die dahin gehen, die sind zwar ein bisschen merkwürdig und die machen nicht alles mit, was wir machen, aber da ist eine Veränderung, die sie Christus ähnlicher macht. Sehen Sie das an mir, sehen Sie das an dir. Lasst uns beten. Lass uns beten, dass Gott das bewirkt in uns allen als Zeugnis zu seiner Ehre. Wenn du Christus noch nicht angenommen hast, wenn du es in eigener Kraft versuchst, ich sage dir jetzt, es wird nicht gut gehen. Du brauchst Christus. Er ist derjenige, der allein es schaffen kann, dich von allem zu reinigen. Und dann stehst du gerecht und begnadigt vor Gott. Nicht selbstgerecht, sondern Christusgerecht. Und wenn du es angenommen hast, dann lass ihn weiterwirken. Vielleicht brauchst du nochmal eine neue Wäsche. Ist in Ordnung. Gott reinigt. Aber lass uns weiter danach streben, dass wir unter sein Wort kommen und dass wir das nicht nur hören, sondern umsetzen. Dafür sagt er dir das. Er sagt, bestehe darauf. Weniger ist nicht genug. Aber mit Gottes Gnade gibt es in deinem Leben, in deiner Familie, in meiner Familie, in unserer Gemeinde, in seiner Gemeinde diese Veränderung. Himmlischer Vater,